erstmal eingangs die Frage an Sie. Welche Bedeutung kommt Ihrer Meinung nach denn dem Hashtag vor allem auch in Zeiten der Pandemie zu?
Man kann ja auf jeden Fall sagen, dass die Kommunikation in den sozialen Medien über den Hashtag dazu geführt hat, dass im Grunde jeder in der Öffentlichkeit etwas sagen kann, sei es zu großen politischen Themen, die in Hashtags gebündelt werden, wie vielleicht Black Lives Matter, sei es mehr in so alltagskulturellen Zusammenhängen wie dem Hashtag Hafermilch im Moment. Das heißt, gerade auch, wenn Sie so wollen, in Zeiten der Pandemie, in der die unmittelbaren Kommunikationsformen ein bisschen im Hintergrund sind, ist diese Art von Austausch, diese Art von Öffentlichkeit natürlich desto wichtiger. Und insofern kann man erstmal sagen, dass der Hashtag oder die Kommunikation via soziale Medien insgesamt im Grunde fast jedem Menschen es ermöglicht, an der Bildung von Öffentlichkeit teilzuhaben.
Ich würde gerne gleich nochmal genauer auf diese Bildung von Öffentlichkeit eingehen. Vielleicht erst einmal aber nochmal die Frage, bevor wir uns näher mit dem Hashtag an sich beschäftigen, wie eigentlich die Geschichte des Hashtags aussieht. Also wann trat denn das erste Mal ein sogenannter Hashtag auf? Beziehungsweise vielleicht auch erst einmal vorab die Frage, was bedeutet das Wort Hashtag überhaupt?
Naja, Hashtag kommt von der Gestalt dieses Zeichens in früheren Zusammenhängen, also aus dem Musikunterricht kennt man ja ein Zeichen, das so ähnlich aussieht, nämlich diese Vorsilbe für Tonarten, cis, dis, fis etc. Das ist aber typografisch ein leicht anderes Zeichen und dieses Kreuz, wie man es früher benutzt hat, war zum Beispiel in den USA es so, dass man dieses Zeichen einerseits für als Symbol für Nummer genommen hat. Das kennt ja jeder, also Nummer 1 ist so dieses Kreuz 1. Oder auch als Zeichen für die Gewichtseinheit Pfund. Also 10 Pfund wären dann im britischen, amerikanischen Englisch auch sozusagen dieses Kreuz 10 gewesen. Das heißt, im amerikanischen Englisch nannte man es dieses Zeichen Pound sein oder Number sein und im Englischen nannte man es Hash. Die Wortherkunft, die ist umstritten, aber Hash war sozusagen dieses Sonderzeichen, wie es dann auch zum Beispiel auf Touchtone-Telefonen ab den 60er Jahren zu sehen war. Also die ein bisschen älter sind und sich noch an diese Festnetztelefone erinnern können, die so auf der Kommode standen. Da gab es außer den Ziffern eben immer unter anderem diese Raute, auf Deutsch sagt man ja Rautezeichen, und im Englischen hieß das Hash. Und deswegen wurde dann im Jahr 2009, als auf Twitter von verschiedenen kalifornischen Aktivisten zum ersten Mal so ein Zeichen vorgeschlagen wurde, um gewissermaßen Themen zu bündeln, damit man die Tweets zu den Themen besser findet, hat man eben dieses Zeichen genommen. Und weil dieses Hash-Zeichen etwas getaggt hat, ein Wort getaggt hat, markiert hat, hat man das Hashtag genannt.
Ich würde gerne nochmal bei dem Markieren bleiben, denn nun ist es ja häufig auch so, dass dieses Hashtag gar nicht mehr nur in, ja, ich sag mal, einer Online-Form etwas markiert, sondern der Hashtag ist ja auch immer mehr auf beispielsweise Büchern oder auch anderen Ausdrucken, Transpis zu finden. Welche Bedeutung kommt dem Zeichen denn eben auf solchen, ja, realphysischen Gegenständen zu?
Einerseits kann man eben sehen, wie Sie gerade gesagt haben, dass man dieses Hashtag-Zeichen jetzt überall findet, also Romane oder Sachbücher tragen den Hashtag im Titel oder auf Transparenten, auf Demos oder Graffiti an den Wänden. Ich habe zum Beispiel schon 2-3 Mal auch einen tätowierten Hashtag gesehen. Und man könnte ja sagen, dass auf diesen Materialien, also auf Papier oder Stein oder Wolle oder der Haut, der Hashtag ja nicht angeklickt werden kann und demzufolge seine eigentliche Funktion, nämlich das Verlinken und Vernetzen, nicht durchführen kann. Dass aber dieses Zeichen eben in den letzten 10 Jahren derart zu einem gesellschaftlichen Symbol geworden ist, dass im Grunde auch auf Materialien wie Papier oder Stein der Hashtag etwas bedeutet. Und zwar bedeutet er eben dieses Versprechen, die Stimmen zu bündeln, Gehör zu finden, Aufmerksamkeit zu akkumulieren. Und ich würde sagen, das ist heute im Jahr 2021 das Versprechen des Hashtags. Da, wo der Hashtag ist, werden Stimmen gebündelt und wird ein bestimmtes Anliegen, das man hat, verstärkt.
Und dieses Bündeln von Stimmen kann ja jedenfalls meiner Meinung nach doch auch dazu führen, dass gewisse Ereignisse vielleicht auch ja eine Verallgemeinerung erfahren, also dass vielleicht auch so etwas wie eine Reduzierung oder eine Vereinfachung stattfinden kann. Wie sehen Sie das denn? Also gibt es da irgendwie zwei Ebenen, die betrachtet werden können? Einerseits doch noch dieses individuelle Erleben von Personen, von Gruppen vielleicht auch und dann aber auch das kollektive Zusammenfassen eben der Begriffe unter einem Schlagwort.
Ja, das war im Grunde mein Ausgangsinteresse an der Beschäftigung mit dem Hashtag, weil ich eine gewisse Ambivalenz, eine gewisse Doppeldeutigkeit oder Widersprüchlichkeit erkannt habe in der Karriere dieses Zeichens, weil auf der einen Seite liegt es natürlich auf der Hand, dass durch den Hashtag bestimmte Anliegen erst eine Öffentlichkeit bekommen. Also wenn man jetzt diesen Übergang sich ansieht von den Massenmedien, wie sie bis vor 15 Jahren dominant oder fast überwältigend waren in der Erzeugung von Öffentlichkeit und dieser zersplitterteren, fragmentierteren, vielleicht auch emanzipierteren Öffentlichkeit, an der viel mehr Leute teilhaben, dann kann man sagen, dass der Hashtag auf der einen Seite natürlich die Chiffre oder das Symbol oder das Emblem dieser neuen Form von heterogenerer Öffentlichkeit ist, von vielstimmigerer Öffentlichkeit, aber auf der anderen Seite trifft, glaube ich, das zu, was Sie andeuten, dass natürlich diese Anhäufung oder diese Bündelung von Stimmen mittels des Hashtags auch eine Kehrseite hat, und zwar, dass im Grunde sich öffentliche Debatten, sagen wir jetzt auf Twitter zum Beispiel, viel stärker um Schlagworte zentrieren, als das im Zeitalter der Massenmedien der Fall war. Also wenn Sie heute, sagen wir, etwas sagen wollen zu einer Bewegung wie Black Lives Matter oder einer Bewegung wie MeToo vor 3-4 Jahren und diesen Hashtag nicht verwenden, dann ist natürlich die Chance, dass Sie da gehört und gelesen werden, gleich viel geringer. Auf der anderen Seite ist vielleicht die Geschichte, die Sie erzählen wollen oder die Sie auf Twitter kurz anregen wollen, die im Umkreis einer solchen Bewegung stattfindet, dann natürlich in der Gefahr oder in dem Risiko, dass sie so ein bisschen eingeebnet wird, weil ja alles auf den gleichen Hashtag zentriert wird. Das heißt, eine Überlegung in meiner Forschung dazu war, dass es eben so eine Art, kann man sagen, Risiko der Gleichmachung oder der Nivellierung von einzelnen Stimmen auch ist, wenn sehr, sehr viel über den Hashtag sich organisiert.
Wenn wir diesbezüglich nochmal blicken auf was Tatsächliches, also beispielsweise der Titel eines Romans oder aber auch ein Transpi, welche Rolle kommt denn dann diesem Zeichen des Hashtags zu? Also wie steht dieser physische Hashtag beispielsweise auf einem Transpi zu dem Hashtag, der dann auf Twitter oder Instagram verwendet wird?
Na, ich würde sagen, dass auf jeden Fall dieses Zeichen immer etwas Kampagnenmäßiges anreißt. Also wenn jetzt auf einem Romantitel der Hashtag auftaucht oder auf einem Transparent oder auf einem Graffiti, dann hat man das Gefühl, hier geht es jetzt nicht nur um eine Aussage, die der Autor oder die Autorin selbst für sich selber machen will, sondern hier geht es um eine Aussage, die sich gewissermaßen ins Verhältnis setzt zu möglichst vielen anderen Aussagen, die auch diesen Hashtag verwenden. Und das ist, glaube ich, dieses Ins-Verhältnis-Setzen von Wörtern. Ne? Und das hat ja mit dem Hashtag zugenommen, weil wenn Sie jetzt zurückdenken an eine Hashtag-lose Zeit oder an eine Twitter- und Instagram-lose Zeit, dann waren ja die Dinge, die Sie geschrieben haben, sei es jetzt, keine Ahnung, auf dem schwarzen Brett der Schule, sei es in der Abiturzeitung, sei es in der Studentenzeitung, sei es, wenn man die Möglichkeit dazu hatte, auch in einer großen Tageszeitung, dann war erstmal der Text, den man geschrieben hat, ein Text, der für sich alleine stand. Also er hat sich zwar bezogen auf frühere Texte, der hat sich vielleicht sogar auf eine Debatte bezogen und war ein Beitrag zu einer Debatte, aber es gab sozusagen nicht zum Beispiel ein Zeichen, dass diese Gemeinsamkeit, dass diese Anhäufung, dass dieses ins Verhältnis setzen gleich deutlich gemacht hat und auch technisch möglich gemacht hat durch sowas wie Verlinkung im Netz. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Also der Hashtag, würde ich sagen, ist immer da am Platz, wo es um Vernetzung geht. Also immer da am Platz, wo man das eigene in einen Kontext stellen will mit ähnlichen Aussagen. Man erhofft sich davon so schneeballsystemmäßig ein Anhäufen, ein Anschwellen. Aber auf der anderen Seite, und das wäre eben vielleicht die Kehrseite, jede Form von Aussage, die eben gerade nicht sich um Vernetzung kümmert, sondern eher, sagen wir jetzt mal, um Entnetzung oder um was Eigenbrötlerisches, um was ganz Einzigartiges, um ein Fremdwort zu benutzen, um was Idiosynkratisches, dann ist der Hashtag eigentlich eher hinderlich oder passt nicht ins Konzept, weil er ja eben immer um Vernetzung sich dreht.
Nun gibt es ja auch gewisse Schlagwörter, die unter dem Hashtag laufen, die markengeschützt sind. Einzelne Hashtags oder eben ja Wörter. Kann denn eben auch ein Hashtag oder beziehungsweise das, was dem Hashtag nachfolgt, also das Wort, der Begriff, als Ware gesehen werden?
Ja, das war das, was mich interessiert hat, weil als ich diese Recherche gemacht habe zum Thema Hashtag, habe ich gemerkt, dass egal welche Archive oder welche Quellen man anzapft, also sagen wir, man macht eine Google-Suche oder man macht in einer sehr großen Staats- oder Nationalbibliothek eine Archivsuche, immer war sofort klar, mit Ausnahme von ganz wenigen einzelnen Aufsätzen ist der Hashtag immer Gegenstand von zwei Bereichen. Einerseits eben der politischen, aktivistischen Verwendung des Hashtags. Es gibt ja auch diesen Begriff Hashtag Activism auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Marketing. Also Hashtag Marketing ist ja auch ein ganz schlagender, fester Begriff. Und auf den ersten Blick wirkt das ja unerwartet. Ne? Man könnte sagen, politischer Aktivismus hat eigentlich nicht so viel mit Marketing zu tun, ist vielleicht sogar das Gegenteil in bestimmter Weise. Aber die Gemeinsamkeit besteht natürlich darin, dass beiden Feldern es um Kampagnenbildung geht. Also sowohl der Aktivismus als auch das Marketing ist daran interessiert, mit der eigenen Arbeit Kampagnen zu bilden. Und deswegen, glaube ich, sind genau diese beiden Felder am Hashtag interessiert. Und eine Unterspielart des Hashtag-Marketings, die in den letzten Jahren immer wichtiger wird, ist eben der Markenschutz für Hashtags. Also dass bestimmte Unternehmen hergehen und dann sagt Coca-Cola zum Beispiel der Hashtag I want my Coke oder sowas oder McDonald's, der Hashtag I'm loving it, ist geschützt und darf von niemandem verwendet werden. Und das Merkwürdige ist, wenn man sich dann ansieht, was mit den berühmtesten Hashtags von Aktivistenseite passiert ist, also zum Beispiel dieses berühmte I can't breathe von einem Polizeiopfer von vor ein paar Jahren oder dieser Solidaritäts-Hashtag Je suis Charlie nach dem Attentat auf die Zeitungsredaktion Charlie Hebdo in Paris. Auch diese eigentlich politisch-aktivistischen Hashtags sind versucht worden, per Markenschutz sich sichern zu lassen von kommerziellen Unternehmen. Also dass man praktisch als Normal-Twitterer oder Instagrammer das nicht mehr benutzen darf. Und da wird es eben interessant und da kommt dieser Warnbegriff ins Spiel, von dem Sie geredet haben, glaube ich, weil man dann sagen kann, dass diese Idee mittels Hashtags Marketingkampagnen zu führen und zu steuern auch und zu überlegen, wer darf das benutzen und wer nicht, das verwandelt eigentlich die Wörter selber in die Waren, die da beworben werden sollen. Und so, glaube ich, kann man schon versuchsweise sprechen von der Warenförmigkeit der Wörter in Bezug auf den Hashtag.
Nun haben Sie sich ja eingehend mit dem Hashtag beschäftigt. Mich würde abschließend noch einmal interessieren, ob Sie vielleicht Ratschläge oder Tipps an NutzerInnen von Hashtags haben, wie diese Hashtags achtsam verwenden können und da vielleicht auch ja eine gewisse Achtsamkeit in Bezug auf die Warenförmigkeit des Hashtags haben können.
Naja, das ist eine sehr schwere Frage. Also ich fand jetzt rein in Bezug auf den Hashtag immer die Hashtags gut, die eher so fast poetisch gesetzt werden. Also es gibt auch auf Twitter, mit Instagram weiß ich jetzt nicht so, ob's da auch viel gemacht wird, aber auf Twitter gibt es doch oft irgendwelche so lapidaren, komischen Tweets, die dann sozusagen mit so einem Hashtag enden, von dem man weiß, den hat noch nie jemand anderer verwendet und den wird auch nie jemand anderer verwenden. Und das hat ja immer so einen fast poetischen Effekt, also dass man so eine Art, also es ist ja erfinderisch umgeht mit Hashtags, steht aber natürlich genau im Kontrast zu dem, wofür sie eigentlich da sind, weil den Hashtag wird eben kein zweiter verwenden, weil es eben so ein ganz persönlicher oder eben poetischer Hashtag ist. Für den Aktivismus, glaube ich, ist das etwas, was man in Kauf nehmen muss, ne? Weil politischer Aktivismus vermutlich kommt nicht aus ohne Kampagnenbildung, kommt nicht aus ohne so eine gewisse Sloganifizierung der Sprache wahrscheinlich. Und man könnte nur, und das ist vielleicht für den Hashtag-Aktivismus grundsätzlich nicht uninteressant, man könnte sich fragen, ob das, was man mit der politischen Arbeit erreichen will, vor allem wenn es auch um das Verbessern von Ungerechtigkeiten geht, das Verbessern von Ungleichheiten, vielleicht auch die Achtsamkeit auf der Problematik eines Systems, in dem alles um Profit und Warenwerdung etc. sich dreht, ob man nicht sozusagen einen gewissen Widerspruch im eigenen Verhalten dadurch produziert, dass die eigene Sprache auch was Warenförmiges und was Sloganhaftes und was eben was sehr, sehr Hashtag-Haftes hat. Und das wäre vielleicht eine Idee, die ich hätte, dass man sozusagen auch in der politisch-aktivistischen Arbeit in einem aufmerksamen Verhältnis zum eigenen Sprachgebrauch stehen kann.